Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt, ihr kleinen Osterhasen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Osterfolge unter dem Titel Ostern ist keine Privatsache. Das klingt jetzt zunächst vielleicht ein bisschen verstörend, weil Ostern ist ja wirklich, wenn es was ist, dann ein Moment für den großen Familienbrunch, das Familientreffen über das verlängerte Wochenende, das man gemeinsam begeht. Wir wollen uns heute mal der Frage widmen, was eigentlich Ostern meint, nicht nur ganz existenziell für dich und mich, sondern für die Welt, für das ganze Große, und darüber werden wir dann sprechen beim Thema der Woche. Hallo Manu.
Ja, Stefan, grüß dich. Wir sind wieder hier im beschaulichen Studio beziehungsweise in deinem Büro. Montagmorgen ist genau. Jetzt und wir beginnen die Woche mit Ausgeglaubt.
Ich meine, viel Kaffee.
Genau, das also besser wird's nicht mehr. Ja. Ja, sehr schön. Wir fangen an mit unseren Kategorien, ja?
Ja, und du hast mir gesagt, du bringst ein Halleluja mit.
Ja, genau. Ich hätte sogar gerade mehrere. Ich freue mich
wow.
Über die Sommerzeit, wenn die anfängt, weil es dann abends wieder länger hell ist. Und das schätze ich sehr. Da habe ich irgendwie mehr von. Ich habe das Gefühl, das Leben zieht weniger an mir vorbei, wenn es nicht so früh dunkel wird. Das mag ich immer sehr. Und ich war am Wochenende am Swiss Podcast Awards Event war das in Zürich, und das war erstaunlich toll. Also ich bin mir nicht ganz sicher gewesen.
Ihr wart auch nominiert, oder?
Genau, wir waren nominiert mit dem Podcast Popcorn Culture. Das ist ja eigentlich so ein bisschen mein erstes RevLab Baby gewesen, mein Herzenspodcast, den ich aus einer ganz persönlichen und privaten Leidenschaft heraus entwickelt habe, nämlich als Netflix Junkie, der fast jeden Abend sich noch ein, zwei Episoden irgendeiner Serie reinzieht, habe ich ja vor, ja, jetzt 6 Jahren oder so, als wir mit RevLab gestartet sind, damals, Stefan, in der wilden Pionierphase,
genau.
haben wir überlegt, was könnte man denn so podcastmäßig machen, und da habe ich diese Idee eingebracht, ja, Popcorn Culture, ich würde gerne über Serien sprechen, und das machen wir jetzt seit 6 Jahren, und da hat sich ja dann ein Team entwickelt mit Jana Horstmann und Jay, Jakob Friedrichs, den manche aus Hossa Talk und so weiter kennen. Jedenfalls, wir sind nominiert worden in einer eigenartigen Kategorie, nicht in der Kategorie Kultur, sondern bei NPO Podcasts.
Wahrscheinlich wegen der Trägerschaft.
Genau, oder? Hat man gedacht, ja, das ist ein Kirchenpodcast und so, und da sind wir nominiert gewesen. Und weil die beiden anderen, die ja den Podcast für mich jetzt fortführen, ich bin ja gar nicht mehr dabei seit dem neuen Jahr, aber die konnten nicht dabei sein, und dann habe ich mich angeboten und bin dann sogar fast ein bisschen nervös geworden, weil ich gedacht habe, meine Zeit, der Raum war voll mit der Schweizer mindestens B-Prominenz, also richtig tolle und auch so bekannte Leute aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Barbara Bleisch war da, Comedian Michael Elsner und Zivadili Ring, ein Schweizer Podcast, der das Hallenstadion gefüllt hat, und viele andere. Wir haben dann nicht gewonnen in unserer Kategorie, aber
wahrscheinlich ganz knapp nur.
Knapp nicht, aber wir waren ja unter den fünf Bestplatzierten in der Kategorie, aber gewonnen hat dann, ich glaube, der Podcast heißt Auf Bewährung, und wurde von Cheyenne McKay produziert, die wir ja kennen auch, mit der wir auch Podcast-Coachings oder Workshops gemacht hat, oder sie mit uns. Grüße gehen raus an Cheyenne. Ich habe mich sehr gefreut, sie da zu sehen. Das war einfach rundum irgendwie ein gelungener Abend und mal wieder so ein bisschen Ausgehlaune in Zürich.
Wunderbar. Ja, Manu, dann bleibt mir diese Woche das Stoßgebet.
Stoßgebet.
Ja, Stoßgebet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber manchmal wundere ich mich doch über meine eigene Dummheit. So heute Morgen, ich bin aufgewacht noch vor dem Wecker und habe mich richtig gut gefühlt. Und du weißt ja, ich habe so eine Smartwatch, die meinen Schlaf trackt, und habe mich echt gefreut, jetzt da einen riesen Sleep Score zu finden. Ich bin gestern früh ins Bett, ich habe mich echt gut gefühlt heute Morgen. Und dann sehe ich Sleep Score nur 72 Punkte. Schlaf nicht erholsam. Und seitdem fühle ich mich deutlich müder und etwas abgeschlagen und frage mich, wie ich den heutigen Tag schaffe. Und das, was ich mich aber besonders über mich selbst wundere, ist, dass ich dann doch dazu neige, in solchen Momenten meiner Uhr mehr zu trauen als meinem eigenen Befinden. Und ich habe jetzt mal prophylaktisch ganz viele Vitamine eingeworfen heute Morgen und hoffe, dass ich gut über die Runden komme.
Ja, das habe ich jetzt gerade gedacht. So diese Vermessung des Körpers, da ist ja auch schon viel drüber nachgedacht und geschrieben worden. Du hast ja hier schon ein Faible für, und entsprechend, wenn dir deine Uhr anzeigt, dass du irgendwie auf 98% Schlaferholung gewesen bist, dann hast du das Gefühl, du könntest Bäume ausreißen. Genau. Aber wenn die Uhr das Gegenteil beweist, egal wie du dich fühlst, das ist dann schon, dann fühlst du dich schon fast verpflichtet, dich schlapp zu fühlen, weil die Uhr es sagt. Ja.
Ich verstehe auch immer die ganzen Influencer nicht, so auf Instagram vor allem sehe ich, dass die immer sagen, ja, höre auf deinen Körper, höre nicht zuerst auf die Uhr. Und ich denke, ja, wie willst du das tun? Weil die Uhr gibt dir so ein klares Ergebnis, ein Resultat. Du kannst eine Grafik dazu anschauen und dann siehst du, nein, der Schlaf war scheiße, ich habe mir das nur eingebildet. Ich schaffe das nicht.
Ja, oh Gott, ja, da bin ich froh, dass ich meinen Schlaf nicht vermessen lasse. Also heute war es ein bisschen schwierig, weil man ja eine Stunde früher eigentlich raus muss bei Sommerzeitumstellung.
Konnte man sich das aber gestern schon dran gewöhnen am Sonntag.
Ja, das habe ich leider verpasst. Also ihr Lieben, wir sind bei unserem Thema der Woche angelangt.
Thema der Woche.
Ostern ist keine Privatsache. Wir haben uns im Vorfeld erstaunlich viele Gedanken gemacht, Stefan, über diese Folge, weil wir gesagt haben, eigentlich würden wir gerne etwas machen im Blick auf Ostern.
Das also ist ja, ehrlich gesagt war es ja ein bisschen so, eigentlich wollten wir was machen zu Ostern, aber haben dann gesagt, ja, wirklich schon wieder.
Genau.
Also wieder zu diesem Auferstehungsthema, wieder zu was bedeutet Ostern für uns ganz persönlich etc.
Ja, genau. Also wir haben uns dann halt erinnert, weil unser Podcast auch 6 Jahre auf dem Buckel hat und wir jetzt irgendwie so ungefähr bei Folge 300 angekommen sind, ist natürlich Ostern, Auferstehung als wahrscheinlich das zentrale Moment des christlichen Glaubens auch schon ein paar Mal zur Sprache gekommen. Ja. Und die Idee hat sich dann aus vielen Diskussionen ergeben und ich freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. So die Idee, ja, Ostern, eigentlich neigt man ein bisschen dazu, die Rede von Ostern eben immer so ins Private abzudrängen. Oder man macht dann Interviews, man bringt in einem Kirchenblättchen oder auch je nachdem in einer Zeitung, in einer säkularen Zeitung, wird dann an Ostern werden nochmal ein paar Pfarrpersonen und Kirchenverantwortliche oder auch normale Christenmenschen befragt, was heißt Ostern für dich? Und dann kommen immer ganz rührige, auch ernst gemeinte und beachtenswürdige Statements so, ja, das heißt für mich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und das heißt für mich, dass es irgendwo hinter
dem Horizont... Nach dem Winter kommt der Frühling.
Genau, nach dem Winter kommt der Frühling und so und alles. Und das ist ja alles auch völlig berechtigt, nur neigt eigentlich die Rede von Ostern in unserer Zeit oft dazu, dass man sich so eben auf private Frömmigkeitsmomente und rührige Gefühle irgendwie zurückzieht und
wo es nicht rein privat ist, oder ist es dann ein Familienfest?
Ja, genau. Aber es ist dann so, Ostern gerät, wird eigentlich doch dann völlig so in die eigenen vier Wände verbannt. Und wenn es Bedeutung hat, Ostern, dann ist es irgendwie das, was ich in meiner Frömmigkeit und in meiner vielleicht Familienbubble noch daraus ziehe. Und wir haben eigentlich im Gespräch dann gemerkt, eigentlich geht das am Impuls von Ostern, wie er uns im Neuen Testament entgegenkommt, ziemlich krass vorbei.
Genau, weil Ostern zunächst mal gar nicht so dermaßen persönlich ist. Ostern sagt eigentlich zunächst mal ganz wenig über den Menschen aus, sondern ganz viel über die Menschheit. Es sagt eigentlich ganz wenig über ein persönliches Weiterleben aus und ganz viel über die Wirklichkeit als Ganze.
Ja.
Und das ist so der Anspruch von Ostern, den wir vielleicht manchmal im Bestreben darum, den Glauben aus einer existenziellen Sicht auch zu verstehen und zu erklären, was das wirklich für uns Einzelne bedeutet. Ja, wo wir vielleicht Ostern und den Glauben und den Osterglauben selbst vielleicht etwas zu klein gemacht haben.
Ja, oder eben dann auch sehr stark verflachen und individualisieren im Blick auf eine optimistische Lebensperspektive. Dann wird eigentlich Ostern oder die Osterhoffnung wird dann schnell zu einem Synonym für Lebensoptimismus. Und im dümmsten Fall hängt es dann noch von der Persönlichkeit ab, dass es dann manchen Leuten sehr viel einfacher fällt, österlich zu leben, weil sie von der Natur mit einem frohen, erwartungsvollen Geist ausgestattet waren und die eher pessimistischen Zeitgenossen, die haben eigentlich dann reingeschissen, weil denen sich Ostern irgendwie nicht so richtig erschließen will. So.
Ja, aber vielleicht oder zeigt genau das eine ursprüngliche Bedeutung von Ostern an, die mal größer war als dieses rein Individuelle. Dass man sagt, ja, Ostern, das müssen wir auf einen Termin legen, wo eben die Sommerzeit beginnt, wo es wieder blüht, wo es wieder grün wird. Wo was wächst, wo was gedeiht. Und das hat ja mindestens schon mal damit zu tun, dass auch in meiner Umgebung etwas passiert, was diese Note trägt. Ja, wir wollen heute drüber sprechen, dass Ostern eine ganz starke Idee ist und vielleicht eben sogar mehr als eine Idee ist, die in Konkurrenz zu der bestehenden Ordnung tritt, in der wir leben. Und dazu müssen wir bei einem Thema anfangen, das uns in den letzten beiden Jahren immer wie stärker beschäftigt hat, Manu. Wir haben ja beide mal angefangen, uns darüber zu fetzen, wie eigentlich diese Ostergeschichte redaktionsgeschichtlich zusammengesetzt ist, welchen existenziellen Sinn sie haben kann, wie die unterschiedlichen Evangelien zu unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen sprechen und sind ja in den letzten beiden Jahren, würde ich sagen, beide vielleicht auch beeinflusst voneinander, immer wie stärker so auf die Schiene gestoßen, dass eigentlich ja mit dem Evangelium im Kern etwas Überpersönliches gemeint ist. Dass es um das Reich Gottes geht als große Idee. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz stark auch mit Ostern zusammenhängt. Also vielleicht sogar der eigentliche Kern von Ostern sein kann.
Ja, das würde ich auch sagen. Für mich ist auch Reich Gottes, so erklärungsbedürftig das ist in unserer Zeit, aber Reich Gottes ist für mich eigentlich zu einem ganz entscheidenden Begriff geworden, um überhaupt das Leben als Christ, die christliche Existenz, wie man so schön sagte und so, und überhaupt auch das Leben und den Auftrag der Kirche, der christlichen Kirche zu verstehen. Also für mich ist Reich Gottes eigentlich so der Spielraum, der durch Ostern eröffnet wurde oder die Existenzmöglichkeit, die durch Ostern eröffnet wurde. Da ist wie an Ostern ist etwas mit unserer, um es ganz steil zu sagen, etwas mit unserer Wirklichkeit passiert, dass überhaupt erst so etwas wie das Reich Gottes möglich macht. Weil das für mich bedeutet, also Reich Gottes, um das jetzt gerade in Zeiten des christlichen Nationalismus und so
muss man vielleicht wirklich ein bisschen erklären.
Ja, ein bisschen auch abzugrenzen. Reich Gottes hat für mich nichts zu tun mit einem christlichen Nationalstaat oder mit dem Versuch, irgendwie die mächtigen Stellen in den verschiedenen Lebensbereichen oder Gesellschaftsbereichen mit Christen zu besetzen und christliche Werte und moralische Gebote quasi dann staatlich umzusetzen. Nichts damit. Und es hat für
mich nicht mal mit christlichen Werten, oder im engeren Sinn.
Nein, es hat für mich auf jeden Fall nicht dieses also es ist das Gegenteil dieses imperialistischen Impulses, den man teilweise jetzt in den USA beobachten kann. Das ist für mich, Reich Gottes ist das Gegenteil. Und es ist aber auch nicht, um es auf eine andere Seite noch abzugrenzen, Reich Gottes ist für mich auch nicht die Vision einer Parallelgesellschaft quasi, dass man sagt, nein, wir nehmen diese Welt nicht ein, sondern wir ziehen uns zurück und Reich Gottes ist dann christliche Schulen, christliche Quartiere, christliche Vereine, christliche Musik, christliche Kunst. Und man macht eigentlich eine Parallelwelt jenseits dieser Welt. Beides halte ich für Antithesen dessen, was Reich Gottes eigentlich macht.
Ja, das finde ich sehr gut. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, dass einer der allerbekanntesten Texte des Neuen Testaments eigentlich mit der Osterhoffnung, dem Osterglauben, dem Osterdatum steht und fällt. Wenn man nämlich das Unser Vater Gebet sich mal so auf der Zunge zergehen lässt und sich vorstellt, es gäbe kein Ostern. Ja, also Karfreitag wäre es gewesen und dann der Letzte löscht das Licht, dann wäre dieser Text sau schlecht gealtert. Also nur so ein paar Beispiele, oder? Wenn du betest, dein Reich komme, oder wenn du sagst, dein Wille geschehe, dann wären das ja eigentlich Sätze, wenn mit Karfreitag alles zu Ende gewesen wäre, die ja schon fast was Zynisches hätten.
Ja. Ja.
Die wirklich unfreiwillig komisch wären, oder? Also derjenige, der uns so beten lernt, der stirbt dann am Kreuz einen, ja, schandvollen und auch grausamen Tod.
Ja.
Und was wäre dann das Reich Gottes, was da kommen soll? Das könnte ja dann höchstens, wie du es vorher anklingen lassen hast, etwas Paralleles sein. Etwas, was nichts damit zu tun hat. Etwas, was ganz anders sein müsste. Aber wenn man von Ostern her denkt, dann ist eigentlich dieses Unser Vater Gebet sowas wie eine spirituelle Einübung in eine Haltung des Widerstands.
Ja.
Also eigentlich eine politische Form von Hoffnung auch. Dann wäre dein Reich komme auch eine Aussage darüber, dass diese Welt noch nicht genug ist, dass sie nicht gerecht genug ist, dass sie den Menschen, die in dieser Welt leben, noch nicht entspricht und dass sie Gott, so wie sie ist, noch nicht gefällt.
Mhm. Ja, also du meinst jedes Mal, wenn Christinnen und Christen dieses Vaterunser beten oder Gebete formulieren im Geiste des Vaterunsers, dann, und sie sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann machen sie eigentlich zwei Dinge deutlich. Sie sagen einerseits, so wie es jetzt ist, ist es noch nicht gut. Es ist noch nicht,
genau.
Es entspricht nicht dem Willen Gottes oder den Absichten oder den Zielvorstellungen Gottes, so wie es jetzt ist. Und es muss nicht so bleiben, sagst du damit auch.
Genau.
Dein Reich komme, es könnte anders sein, es kann anders sein, es sollte anders sein.
Ja.
Also beides, im Prinzip kann man sagen, mit dem Vater Unser führt man sich auch vor Augen. Also es ist eigentlich ein beunruhigendes Gebet.
Ja, genau. Es ist ein Gebet, das einen innerlich aufwühlt und was uns irgendwo so mitnimmt in einen Widerspruch. Also es ist zum Beispiel ja eigentlich eine Verrücktheit, dass auch du und ich zusammen mit ganz vielen anderen saturierten westlichen Christinnen und Christen dafür beten, dass wir unser tägliches Brot heute kriegen. Das macht ja irgendwas mit einem, wo man denkt, also sind wir wirklich die jetzt darum bitten sollten? Weil wir haben ja die ganzen Vorratskammern gefüllt, wir haben Brot genug, wir haben Essen genug. Sind wir diejenigen, die eigentlich auf dieses Reich Gottes hoffen können oder nicht? Und was bedeutet das jetzt für uns und für das, was wir eigentlich zu tun hätten in einer solchen Welt?
Ja, und also ich würde sagen, es ist ja dann auch, selbst wenn man selber sich um sein tägliches Brot keine Sorgen machen muss, ist dieses Gebet ja auch eine Erinnerung an Menschen, die eben sehr wohl, denen eben sehr wohl das tägliche Brot fehlt. Also es veranlasst eigentlich zur Solidarität und zur Empathie und macht eben wieder deutlich, ja, es ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und dann ist aber eben diese Hoffnungsperspektive, oder man müsste eigentlich, es ist fast zu schwach, einfach von Hoffnung zu reden. Man könnte sagen, diese Erwartung ist mit verbaut. Es kann anders sein und es soll anders sein und es wird anders werden.
Genau. Ja, es ist eigentlich nicht das, was wir klassischerweise mit Hoffnung meinen, oder? Mhm. Also Hoffnung kenne ich eher so als was Passives. Weißt du, dass meine Fußballmannschaft hinten liegt im Spiel und ich hoffe und fiebere aber mit, dass die das noch drehen. Mhm. Aber selbst habe ich ehrlich gesagt keinen Einfluss drauf. Mhm. Ich bin ein Zuschauer darin. Und diese Osterhoffnung, die wäre wirklich was ganz anderes, weil sie uns quasi vor die Entscheidung stellt, ob wir uns darauf einlassen können, diese Gerechtigkeit nicht nur von irgendwem irgendwann zu erhoffen, sondern selbst tätig zu werden, sich selbst mitreißen zu lassen in diese Hoffnung auf eine Gerechtigkeit.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, die ganze Ostergeschichte ist ja letztendlich in dieser Dramatik aufgebaut, dass sie ja mit einem Palmsonntag beginnt, der ja eigentlich mal alle Vorzeichen verdreht. Also da kommt der König, da kommt der Messias, aber er kommt auf einem Esel. Mhm. Und das hat ja wirklich schon fast was Ironisches. Also jetzt sagst du quasi, jetzt kommt der über alles regieren soll, auf den wir seit Generationen gewartet haben, aus dem Hause Davids, und dann kommt er auf so einem Esel daher. Mhm. Und das hat ja was, wo man sagen muss, das ist komisch. Und zwar jetzt in diesem Sinn eigentlich freiwillig komisch. Ich glaube, das war den Leuten damals auch sehr bewusst, wenn sie sich diese Geschichte so erzählt haben, dass das eigentlich eine total strange Story ist.
Ja, ja,
dass
ja.
Da jetzt einer kommt auf einem Esel. Und dann kommt Karfreitag, und Karfreitag zeigt uns zunächst mal die Welt, wie sie ist.
Ja.
Es zeigt, die Welt, wie sie ist, produziert Opfer. Und zwar ohne ihr Zutun. Die haben nichts falsch gemacht. Es ist eine Welt, die durch Ausschluss Machtverhältnisse stabilisiert, die bereit ist zu morden, zu töten, mit Gewalt und Angst zu herrschen, um das durchzusetzen, was quasi die Gesetzmäßigkeit dieser Welt ist. Dass halt der Starke sich durchsetzt und die Schwache verliert.
Ja. Ja.
Und das ist an Karfreitag wahrscheinlich wirklich auf die Spitze getrieben, weil man ihn nicht nur tötet, nicht nur verschwinden lässt, sondern ein Exempel statuiert, ihn der Lächerlichkeit preisgibt, ihn verspottet und wirklich denkt, okay, das war jetzt wirklich die ganze Brutalität der Wirklichkeit gegen diese Illusion, die dieser irre Lehrer hatte, und dafür hängt er jetzt am Holz.
Mhm. Ja, und wenn es beim Karfreitag geblieben wäre, muss man sagen, dann hätten eigentlich all jene Recht behalten, die zynisch werden, die resignieren, die entweder sich auf dieses perverse sozialdarwinistische Spiel einlassen und sagen, dann muss ich aber schauen, dass ich zu meinem komme und dann setze ich mich rücksichtslos durch. Oder aber einfach komplett, wenn sie vielleicht merken, dass es um ihre Chancen im sozialdarwinistischen Sinne nicht so weit bestellt ist, weil sie vielleicht schwach, unterprivilegiert und so weiter sind, dann könnte man aufgeben und sagen, gut, dann wird die Walze des römischen Imperiums damals oder auch die Walze eines rücksichtslosen kapitalistischen Systems oder wie auch immer man das heute übersetzt, dann wird die über mich hinwegfegen und ich kann froh sein, wenn ich noch ein paar Tage zu leben übrig habe. Also also Schopenhauer und Konsorten hätten quasi völlig recht gehabt, wenn sie sagen, in einer solchen Welt ist eigentlich Untergangsstimmung angebracht.
Ja, und Nietzsche hätte recht gehabt, wenn er gesagt hätte, das ist halt die Sklavenmoral derjenigen, die in diesem sozialdarwinistischen Spiel nicht vorne mitspielen können, flüchten sich halt dann in eine solche kindisch-kindliche Regression quasi hinein, oder? Und ich glaube, das Faszinierende an dieser Karfreitags- und Ostergeschichte ist, dass es nicht einfach die Jüngerinnen und Jünger auf die Seite der Guten stellt. Also die sind ja dann nicht da und singen mutig Lieder und fahren eine Kampagne hoch, um zu sagen, dass das jetzt ein ganz schrecklicher Justizirrtum war und man den nie hätte kreuzigen dürfen, sondern der bekannteste unter ihnen, Petrus, Simon Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, oder? Der distanziert sich und sagt quasi, ich kenne den Typ nicht mal. Dreimal tut er das. Und das legt, glaube ich, wirklich weniger jetzt dar, was Petrus für ein Mensch ist, sondern vielmehr die Logik der Angst, die Logik der Gewalt, in der diese Welt steht, in der wir leben. Und deswegen, glaube ich auch, ist Ostern eigentlich viel weniger sowas wie eine Wundergeschichte, die quasi sagt, ja, gerade da, wo wir es nicht mehr erwartet hätten, kommt ein Licht am Ende des Tunnels oder irgendwie sowas. Ich glaube, Ostern ist dort sehr viel radikaler, indem es nämlich sagt, nicht nur der Tod hat nicht das letzte Wort oder sowas, sondern die ganze Logik dieser Welt, die Angst machen kann, die mit Gewalt herrscht, die sich durchsetzt, die dem Stärkeren immer Recht geben wird, die ist nur temporär. Das wird nicht bleiben. Mhm. Das wird keinen Bestand haben. Also eigentlich ist es eine Drohung gegen die Stärke und gegen die Macht, die darin auch mitschwingt. Und ich glaube, gerade in unserer Gegenwart, wo wir alle immer wieder versucht sind, uns in Regression oder Hoffnungslosigkeit zu flüchten, in der Ungleichheit wächst, Gesellschaften sich polarisieren, Menschen einfache Antworten auf ihre drängenden und komplexen Probleme bevorzugen, Angst politisch mobilisiert wird, Zugehörigkeit über Abgrenzung definiert wird, hat diese Osterstory eben wirklich mehr zu sagen als das, was Manu und Stefan hoffen können, was nach ihrem Tod passiert.
Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das hoch bedeutsam, gerade in der Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, ohne diesen Möglichkeitsraum, der mir irgendwie von dieser Auferstehung her entgegenkommt, fände ich es sehr, sehr, also hoffnungslos und auswegslos im Moment zu sehen, auch geopolitisch, welche Mächte sich da zusammenbrauen. Und man schlägt morgens die Zeitung auf oder ruft seine News ab und weiß nicht, was einem da wieder begegnet. Und selten wird man positiv überrascht. Manchmal hat man das Gefühl, das Ganze, auch die Gewaltspirale und alles, die ganze Lügenpolitik der Trump-Regierung und vieles andere, das schraubt sich immer weiter runter. Und dann Ostern, wie du das gesagt hast, so als Widerspruch gegen die Realität dieser Welt. Nicht als Realitätsverleugnung, sondern als Widerspruch gegen die Auswegslosigkeit dieser Realität, müsste man sagen. Ostern ist quasi dann wie ein kreatives Fundamentalereignis. Die Auferstehung Christi hier ist quasi diese Logik des römischen Imperiums, diese Logik der Gewalt, diese Spirale der Selbstdurchsetzung ist in einer exemplarischen Weise durchbrochen worden und macht quasi deutlich, Moment, die Entwicklungsmöglichkeiten der Geschichte sind noch nicht ausgeschöpft. Die Ideen sind noch nicht ausgeschöpft. Selbst die Jünger hätten nicht mehr dran gedacht. Die sind quasi in Depression verfallen und haben sich eingegraben, Jesus verleugnet, ihren Glauben an den Nagel gehängt, wollten wieder fischen gehen oder was auch immer. Und selbst sie haben keine Möglichkeit mehr gesehen, wie aus dieser elenden Situation noch irgendetwas Gutes hervorgehen kann. Und dann bricht quasi, dann bricht dieses Neue auf. Und das ist ja exemplarisch dafür, dass wir in unserer Zeit dass Ostern uns neue Möglichkeitsräume freispielt und auch unsere Fantasie, im besten Falle unsere Fantasie anregt, unsere Kreativität anregt. Für diese Welt, nicht nur fürs Jenseits.
Ja, aber ich glaube genau für diese Welt, aber es zeigt auch, dass wir diese Möglichkeit nicht einfach haben. Mhm. Also wenn du dir anschaust, wie reagiert eigentlich dieser Jünger- und Jüngerinnenkreis Jesu auf das Ganze, oder? Dann finde ich, haben wir da wirklich prototypisch mal alle Positionen durchgespielt, die wir so kennen. Mhm. Also es gibt so den Petrus, der zunächst mal total kämpferisch ist und mit dem Schwert seine Wahrheit verteidigen will, der Jesus vor den Wachen verteidigen will. Und dann, als er doch gefangen genommen und verurteilt wird, eigentlich die Seite wechselt und sagt, ich kenne ihn nicht. Wir haben Judas, einen Typen, der sagt, ja, shit happens, ich kann das jetzt selbst auch nicht ändern, aber ich kann mich wenigstens so weit arrangieren, dass sich das für mich ganz gut ausgeht und dann Jesus eigentlich verrät und sie auf die Spur setzt und sagt, wo sie ihn aufgreifen können. Ein Typ, der opportunistisch handelt. Etwas, was gang und gäbe ist, oder? Wir sind es gewohnt, Judas irgendwie als ganz schreckliche Figur zu sehen. Aber eigentlich war das ziemlich klug, was er gemacht hat. In den Regeln dieser Welt war das überhaupt nicht dumm, so zu handeln, weil die hätten den früher oder später eh gekriegt. Und so stand er schon mal auf der sicheren Seite und hat noch was dazu verdient. Dann gibt's diesen ganzen Haufen von Jüngern und Jüngerinnen, die nicht Wache halten können mit ihm, sondern einfach schlafen, die gar nicht verstehen, wie bedrohlich die Situation ist, was eigentlich jetzt wirklich bevorsteht, worum es geht. Und es gibt Salome und Maria und Maria Magdalena. Das sind ja auch die drei Frauen, die ihn dann besuchen wollen quasi und das leere Grab vorfinden, die aber auch letztlich in einer Trauer gefangen sind und ihm über den Tod hinaus zwar die Loyalität halten wollen, die irgendwo für ihn da sein wollen, die aber auch keine Möglichkeit haben, noch für ihn da zu sein oder quasi den Game Changer ins Spiel zu bringen.
Ja, ja.
Es gibt bei allem Gutgemeinten, bei allem, ja, wo man sich nur von Angst treiben lässt, irgendwie im Spektrum der menschlichen Möglichkeiten nichts, was jetzt jemand tun könnte, um das Ganze zum Guten zu bringen.
Ja, ist eine spannende Beobachtung, dass uns da eigentlich so ein Panoptikum der Reaktionen in den neutestamentlichen Berichten entgegentritt, der Reaktionen auf diese Passionsgeschichte Jesu und auf diese Gewaltspirale und diese Schlinge, die sich zuzieht um Jesus. Alle möglichen Reaktionen werden von den Jüngern durchgespielt, abgesehen von der Hoffnung oder von den Möglichkeiten, die uns dann von Ostern herkommen. Mir kommt noch Petrus in den Sinn, der dann im Garten Gethsemane in der Begegnung mit den römischen Soldaten. Die einzige Idee, die man dann noch hat, ist, ich schlag dem anderen ein Ohr ab. Ich versuche das mit Gewalt zu lösen, aber die Idee, weißt du, mir ist jetzt hier, was mir hier in den Sinn kommt, ich habe mich ja mit dem Thema Hoffnung auch philosophisch beschäftigt für mein Mindmaps-Gespräch damals mit Olivia Röllin. Und dann ist mir das aufgefallen in der philosophischen Diskussion, dass man sagt, dass man so eine Unterscheidung trifft zwischen Wünschen und Hoffen. Und man sagt, wünschen kann man sich alles. Wünschen kann man sich auch das Unmöglichste. Ich kann mir wünschen, morgen als Einhorn aufzuwachen. Ich kann mir wünschen, über die Stadt zu fliegen mit quasi Superkräften, was auch immer. Hoffen kann man eigentlich nur das, was man für möglich erachtet. Also ich kann nicht hoffen, morgen als Einhorn aufzuwachen. Ich kann es mir wünschen, aber wenn ich, es sei denn, ich würde es mir, weil ich irgendwie an Überzeugungen festhalte, ich würde das für möglich halten. So, aber etwas, was ich nicht für möglich halte, kann ich eigentlich nicht wünschen, kann ich eigentlich nicht hoffen, ich kann es nur wünschen. Ja. Und was mir jetzt hier entgegentritt bei Ostern, ich habe das Gefühl, Ostern, diese Auferstehung, die sprengt quasi den Raum dessen auf, was wir für möglich halten können. Nicht in einer naiven Weise, dass ich jetzt denke, morgen fallen sich Putin und Trump und Netanyahu in die Arme und lösen quasi die Probleme der Welt oder so, aber dass man doch dass aus der Perspektive von der Auferstehung, dass der Möglichkeitsraum aufgesprengt wird, dass man Dinge für möglich hält, die man ohne diese Perspektive nicht für möglich gehalten hätte und dass man damit auch wegkommt von dieser oft so polaren digitalen Logik, die Einzug hält in die Politik und in alle Lebensbereiche, wo man das Gefühl hat, so oder so, es gibt A oder B. Und plötzlich, man hat nicht im Horizont, man hat keine dritte Möglichkeit vor Augen. So.
Ja, und ich glaube, das ist ja das Faszinierende an dieser Osterhoffnung. Also wenn man das jetzt noch einen Ticken weiter dreht, wir wissen ja gar nicht ganz genau, worin die besteht. Also es wird ja, es fehlt ja im Neuen Testament sowas wie ein philosophisches Traktat, das das jetzt erklärt. Also es gibt manchmal von Paulus in seinen Briefen so Textstellen, wo er sowas auszuführen beginnt. Aber das scheint wie nicht der Kern zu sein. Aber das, was ja da passiert ist, dass die eine Hoffnung erleben, die aus dem, der Jesus gerade noch verleumdet hat, denen, die geschlafen haben und denen, die einfach traurig waren, eine Bewegung gemacht hat, die zeigt, wow, da hat sie etwas in Anspruch genommen, da hat sie etwas erreicht, was deren Leben wirklich umgekrempelt hat. Also der Petrus, der noch Angst hatte um sein Leben und ja vielleicht auch seine Stellung in der Gesellschaft, wird danach zu einem, der ja sich für diese Jesusbewegung aufreibt und am Schluss einen Märtyrertod stirbt. Also da scheint er was gefunden zu haben, was größer ist als sein eigenes Leben, als ja irgendwie das Festhalten an einer eigenen Zukunft. Und ich glaube, dass das sehr viel darüber zeigt, welche Kraft Ostern gehabt haben muss, jetzt auch gerade in der Rede vom Reich Gottes. Weil ich stelle mir das mittlerweile wirklich so vor, dass für die Jüngerinnen und Jünger gar nicht nur jetzt faszinierend war, Jesus begegnet uns wieder, sondern ich glaube, dass bei ihnen damals der Groschen gefallen ist und sie gesagt haben, warte mal, wenn das so ist, dass der uns jetzt wieder begegnet, obwohl wir gesehen haben, dass der tot ist, dann muss da was dran sein an dem, was er uns gelehrt hat über das Reich Gottes. Dann bedeutet das, wenn wir so beten, wie er uns das gelehrt hat, dann können wir nicht in dieser Angst, die wir jetzt haben, oder in dieser Hoffnungslosigkeit aufgehen, wenn wir sagen, dein Reich komme. Sondern dann haben wir da ein ganz, ganz starkes Zeichen von oben gekriegt, dass dieses Reich wirklich kommt.
Ja, mir sind da auch die Seligpreisungen vor Augen, die ja noch vor dem Vaterunser in der Bergpredigt vorkommen, wo ich auch denke, man kann eigentlich letztlich wahrscheinlich aus der ganzen Bergpredigt kann man eigentlich nur Sinn machen oder Sinn, das kann nur Sinn machen, wenn man es von Ostern her denkt. Also vorher ist es dann schon fast zynisch zu sagen, selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden, die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen, die Hungernden und Dürstenden nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Man hat ja vieles vor Augen, bis heute vieles vor Augen, wo man denkt, ja, my ass, also von wegen sollen die satt werden, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten holen sich gegenseitig ein und schrauben sich immer mehr in die Geschichte rein. Also man hat nicht das Gefühl, dass die historische Evidenz jetzt diese Seligpreisungen per se bestätigt oder so. Aber es und auch die Geschichte bis zur Auferstehung, bis Ostern, hätte den Jüngern ja auch wenig Grund gegeben, diese Seligpreisungen so wörtlich zu nehmen. Aber im Rückblick merkt man plötzlich, aha, hier wird eigentlich in den Seligpreisungen wird, und nicht nur im Blick auf das Jenseits, sondern im Blick auf diese Welt auch wird wie ein neuer, es wird ein neuer Möglichkeitsraum freigespielt. Es wird deutlich gemacht, ja, es die Ungerechtigkeiten dieser Welt setzen sich aber nicht in jedem Fall durch und die haben den kürzeren Atem letztlich. Aber das wird dir erst von Ostern her klar.
Ja, und ich finde, dass es auch einen ganz starken Widerhall hat, etwas später im Evangelium, nachdem das Unser Vater Gebet kommt eine ganz, ganz interessante Passage, wo es um die Sorgen geht, die wir Menschen haben können. Also was sollen wir nur anziehen? Welche Kleider sollen wir tragen? Was sollen wir essen? Und da gipfelt das Ganze dann in diesem verrückten Satz: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Mhm. Und ich stelle mir halt wirklich vor, dass Ostern eigentlich der Ort ist, wo dieser Satz erst erlebbar und vernünftig irgendwo auch wird. Ja. Also warum soll man gerecht sein? Warum soll man das tun? Geht einem ja dann vielleicht schlechter. Also gerade der Gerechte selbst wurde jetzt gekreuzigt und ist gestorben und er wurde begraben. Also warum soll man überhaupt gerecht sein wollen? Soll man nicht viel lieber schlau sein wollen? Mhm. Und da kommt jetzt mit Ostern etwas in die Welt, das diesen Satz plausibel macht.
Ja.
Mindestens für diejenigen, die das miterlebt haben, die dabei waren, erschließt sich da jetzt was. Und was immer das genau gewesen sein mag, was ihnen das erschlossen hat, ich weiß das selbst gar nicht so genau. Es scheint so zu sein, dass aus einer Bewegung, die zerschlagen worden ist, die ein Häuflein Elend war, etwas entsteht, was uns bis heute antreibt.
Mhm.
Das, ich meine, das ist ja immer die Verrücktheit davon, dass völlig egal, wie man sich das genau denkt, was diese Auferstehung war und wie das den Leuten eingefahren sein muss, diesen Jesus wieder gesehen zu haben, es ist etwas, was bis jetzt Geschichte schreibt.
Ja. Ja, und du sagst, was uns bis heute antreibt, einfach um den Punkt nochmal stark zu machen, Ostern in diesem Sinne, im Sinne eines Widerspruchs gegen die Logik dieser Welt, in der Überzeugung, dass die Logik dieser Welt, die Gewaltlogik, die Ungerechtigkeitslogik, dass es nicht alternativlos ist. Diese Überzeugung, die keimt eigentlich erst mit Ostern, mit der Auferstehung auf, dass man merkt, Moment, dieses römische Imperium und sein Machtgebaren wird hier in einer Art und Weise durchkreuzt, eben gerade nicht, indem Gott jetzt eine alternative Armee entgegenstellt, die dann noch stärker ist wie das römische Imperium, sondern es ist eine Möglichkeit, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, eine Realität auch, die durch eine inkarnierte, eine gelebte, eine handfeste Liebe eine ganz neue Dynamik und eine ganz neue Kraft in diese Welt hineinbringt. Das kommt von Ostern her, und in dem Sinne ist Ostern eben nicht einfach ein Fest, in dem man sich privat beschaulich besinnt auf eine jenseitige Belohnung oder auf, es ist nichts, was uns dann so in der spirituellen Meditation einfach beruhigt und wieder versöhnt mit dem Leben. Vielleicht ist das eine gute Zuspitzung. Ostern versöhnt uns eigentlich nicht in dem Sinne mit der Gegenwart, sondern es ist im Gegenteil ein Stachel im Blick auf unsere Weltwahrnehmung. Ostern macht uns deutlich, es ist so, wie es ist, ist es noch nicht, wie es sein sollte.
Ja.
Und es könnte anders sein und ich könnte dabei sogar eine Rolle spielen.
Und trotzdem, oder, erscheint das Christentum nicht zu Unrecht sehr oft als eine Religion, die quasi das Opium des Volkes ist, das uns einfach beruhigt, das uns in Watte packt und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht hier ungerecht, aber im Jenseits wird es gerecht. Hier erleidet ihr Qualen, aber dort werdet ihr belohnt.
Ja.
Und irgendwo dann auch, ja, jetzt nicht, weißt du, in einem persönlich resignativen Sinn mutlos macht, aber uns eigentlich dieser Aufgabe, die die Osterbotschaft ist, quasi wie entzieht.
Ja.
Indem wir sagen, ja, nein, also alles, was notwendig war, hat der liebe Gott am Kreuz und an Ostern gemacht. Und ich bin jetzt eigentlich einfach ein Zuschauer, der sich da ein bisschen dran erfreuen kann und mal schauen kann, wie der liebe Gott das zu Ende bringt mit mir und der Welt. Und da, glaube ich schon, liegt ein riesen Missverständnis auch innerhalb des Christentums, dass wir hier etwas individualisiert haben, was eigentlich nie individuell gedacht worden ist. Ja. Also dass wir Ostern so verstanden haben, als wäre es ein Trost innerhalb dieser Welt. Als wäre es etwas, was uns hilft, die Ungerechtigkeit hier irgendwie zu ertragen.
Ja.
Und eigentlich würde es aber darum gehen, dass Ostern nicht einfach eine Hoffnung ist für uns als Personen, als einzelne Menschen, sondern ein Widerspruch in dieser Welt, die sagt, hey, es geht hier um eine andere, um eine neue Welt. Und dich vor die Frage stellt, ob du Teil dieser neuen Welt sein willst. Mhm. Also dass es letztendlich gar nicht so sehr darum geht, ob wir an Ostern glauben, weißt du, quasi, also ja. ob wir glauben, dass da ein Stein weggerollt worden ist. Also das sind alles Bilder, über die können wir auch mal sprechen, es ist mir alles recht. Aber ich glaube, im Kern geht es nicht darum, sondern es geht eigentlich darum, in welcher Wirklichkeit wir leben wollen und ob wir uns davon anstecken lassen.
Also da haben wir uns ja schon öfter drüber unterhalten, in früheren Folgen auch, dass für mich jetzt so der, man kann sagen, der historische Rand von Ostern, der Auferstehung, schon existenziell wichtig ist. Also quasi, dass eben das Grab leer war oder dass Jesus Christus in einem substanziellen, von mir aus leiblichen Sinne auferstanden ist. Aber entscheidend, also die Kraft von Ostern erschöpft sich darin nicht oder macht sich nicht einfach darin fest, sondern in der Tatsache, dass hier etwas Neues aufbricht in dieser Welt. Und ich habe mir jetzt überlegt, was das konkret bedeuten könnte, wenn man es jetzt heute auf das christliche Leben und auf die Kirche, auf die reformierte Kirche auch umlegt. Was würde das bedeuten, Ostern nicht Privatsache sein zu lassen? Und was mir hierzu einfällt, was sicher kein österlicher und hilfreicher Weg wäre, ist jetzt, wenn die Kirche dann in einer großen Penetranz und auch in einer moralischen Überlegenheit in alle Konflikte dieser Welt hinein posaunen würde und sagen würde, ja, es gibt doch aber sicher noch eine andere Lösung, eine gewaltfreie Lösung, einen dritten Weg, ohne irgendwie deutlich zu machen oder vorzuleben, wie dieser dritte Weg aussehen könnte, dann spielt sich Kirche einfach in einer Art und Weise auf oder redet in einer lebensfremden Weise auch in aktuelle Konflikte hinein. Ich glaube, das kann es ja nicht sein. Was ich mir aber denken kann und was ja auch passiert, zumindest stellenweise, wenn Christinnen und Christen und von mir aus gerne auch Kirchen als Gemeinschaften und als Institutionen, wenn sie exemplarisch zeigen können, wo solche dritten Wege, solche neuen Möglichkeiten aufgebrochen sind, wo man in persönlichen Beziehungen, wo Leute keinen Ausweg mehr gesehen haben und dann ist von mir aus Versöhnung möglich geworden oder wo auch Funktionäre, das würde ich mir sehr wünschen, wo Funktionäre der Kirche auch verstritten waren, wo irgendwo eine Dynamik von Eifersucht oder von Missgunst oder von Unversöhnlichkeit geherrscht hat und das wurde durchbrochen, dass man das transparent machen könnte und zeigen könnte, es gibt in unserem Leben privat und institutionell gibt es Situationen, da haben wir eigentlich nur noch A und B gesehen und dann ist uns aber dann ist uns eine neue Möglichkeit freigespielt worden.
Ja, also eigentlich ist mir das ja sehr sympathisch, nur bin ich selbst immer viel zurückhaltender, wenn es um den Kirchenbegriff geht darin. Ich glaube, das ist halt wirklich etwas sehr Durchwachsenes, Durchmischtes von den größten und schönsten Ideen, die es gibt, und der bittersten Realität, in der unsere Welt sich entwickelt und lebt. Und ich glaube, das alles würde ich auch wirklich auf die Kirche, wie sie gedacht wird, und auf die Kirche, wie sie real existiert, beziehen. Und ich glaube, die ist kein bisschen besser als die Welt. Aber das, was wir, glaube ich, als Christinnen und Christen daraus schon für uns mitnehmen können, ist, dass wir uns nicht immer in diese Alternativlosigkeit hineinbuxieren lassen. Also, dass man quasi sagt, ja, aber das Erdöl muss jetzt durch die Straße von Hormuz kommen. Was sollen wir tun? Soll er Frieden schließen mit diesem Unrechtsregime oder soll er sie wegbomben? Dann bist du wieder total in dieser Logik von Angst und Gewalt, und es gibt eine Notwendigkeit und man muss dieses oder jenes tun. Und von mir aus darf das ja genau das sein, was in der Politik, in der Diplomatie, im Krieg etc. verhandelt wird. Aber wir dürfen nicht so tun, als wäre das plötzlich die Antwort, die wir jetzt aus dem Evangelium darauf haben. Also es kann nicht sein, dass wir das Evangelium dann so verstehen, dass wir da eine starke Idee von Gerechtigkeit haben, die wir jetzt gewaltsam durchsetzen. Sondern das Evangelium selbst zeigt und verkündigt uns, dass wider jeden Augenschein, wider jede Erwartung das in die Welt kommt, was keiner von uns noch glauben wollte und was alles auf den Kopf stellt.
Ja.
Also man kann immer drüber diskutieren, was meint das leere Grab, was meint leibliche Auferstehung und so. Aber viel spannender ist doch, dass es einfach seit 2000 Jahren nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gemeinden und Bewegungen gibt, die sich davon in Anspruch nehmen lassen. Und damit ist etwas in die Welt gekommen, was ganz viel geändert hat. Und das, glaube ich, ist letztendlich das, wovon wir erzählen und berichten können, und weniger das, dass wir sagen, ja, macht mal A oder macht mal B, sondern wirklich diese ganze Logik nicht als gegeben und richtig hinnehmen.
Genau, aber absolut. Und ich habe mein Statement vorhin, hätte ich auch wirklich, will ich auch nicht verstehen, als Idee, dass die Kirche jetzt als leuchtendes Vorbild des Auferstehungsglaubens dieser Welt zeigen muss, wie großartig die Möglichkeiten des Glaubens sind gegenüber der digitalen Logik in geopolitischen Fragen und so weiter. Also, dass die Kirche genauso angewiesen ist auf dieses Licht, das von Ostern herkommt, oder auf diese neuen Möglichkeiten, die sich uns da erschließen, das ist für mich völlig klar. Nur die Kirche, die christliche Kirche jetzt in einem nicht institutionellen, sondern in einem Reich Gottes Sinne quasi, ist halt jene Einheit, die Ostergeschichte seit 2000 Jahren erzählt und die allen Grund hat, sich davon existenziell angehen zu lassen und sich davon auch inspirieren zu lassen für die eigene Selbsterneuerung, aber auch für diese Gesellschaft und nicht nur fürs Jenseits, weißt du, sondern
auf jeden Fall. Also ich glaube, dazu gehört aber dann auch sowas wie eine schonungslose Selbstkritik.
Ja.
Also ich stelle mir das immer so vor, dass für einen Petrus muss das ja wahnsinnig schwierig gewesen sein, mit dieser Wirklichkeit der Auferstehung irgendwie zurechtzukommen. Weil der hat ja gehofft, der wollte ihn ja mit dem Schwert verteidigen. Bis zum Schluss war der eigentlich kampfbereit. Und dann, als er gesehen hat, oh Mist, das hat jetzt wirklich nicht geklappt, da ist jetzt alles kaputt, die Felle sind davon geschwommen, Da hat er eigentlich die Seite gewechselt und sich selbst in Sicherheit gebracht. Etwas, was total menschlich und verständlich ist. Aber wie viel braucht das, nachher wieder zurückzukehren und zu sagen, nein, stimmt, auch ich selbst lag falsch. Das ist es wirklich. Das ist das, worauf meine Hoffnung gründet. So funktioniert die Welt. Mhm. Das muss doch wahnsinnig viel voraussetzen, was in diesem Menschen passiert ist. Und ich glaube, gerade jetzt in einer Zeit, wo wir merken, dass weiße nationalistische Christen mit dieser Hoffnung, aber ich erkenne sie echt darin nicht wieder, aber mit diesen ganzen Bildern, die uns heilig sind, solchen Schabernack treiben, muss es auch darum gehen, jetzt nicht nur über diese Spinner zu sprechen, sondern bei uns selbst nachzufragen und nachzuschauen, wo haben wir Elemente davon, die diese Welt kaputt machen, die dafür sorgen, dass es Ungerechtigkeit gibt, die bleiben kann, die nicht zum Reich Gottes passt. Ja. Und ich glaube, die Gefahr ist halt, dass wir immer sehr rasch dann auf solche Extrempositionen wie ein Pete Hexet mit seinem seltsamen Gebet, das er da wieder gesprochen hat, hinweisen, aber eigentlich selbst dann gar nicht hinschauen müssen, wo bei uns etwas nicht stimmt, wo wir überhaupt nicht Reich Gottes like sind.
Ja, und wo wir gefangen sind in einer Logik, die eben Ostern oder Auferstehung noch überhaupt nicht im Blick hat, wo wir eigentlich genauso dieses Spiel auch als Kirchen, auch als Institutionen dieses Spiel mitspielen von der Stärkere setzt sich durch, derjenige, der sich am geschicktesten platziert und so weiter. Also wo man eigentlich gefangen ist in einer Logik, die von Ostern gerade durchbrochen wurde und diese weltliche Logik, die zerstört ja gerade oder die zerstört gerade unsere Kreativität und unsere Vision für das, was sein könnte. Eigentlich ist es auch ein Stück Resignation, wenn wir persönlich und institutionell uns in dieser Logik bewegen, dann sagen wir eigentlich damit auch oder geben wir zu, dass wir nicht damit rechnen, dass es etwas anderes wirklich geben könnte. So das.
Ja, deswegen finde ich aber Ostern so wichtig, auch wirklich als Feiertag, als ein Datum im Jahr. Weil natürlich könnte man sagen, ja, also wenn du das Christentum begriffen hast, dann ist eigentlich jeder Tag Ostern und alles muss von Ostern durchdrungen sein. Aber es ist ja trotzdem so ein Datum, wo man sich überlegen kann, wo entspricht das, was ich lebe und das, wovon ich mich leiten lasse, genau nicht dem, was an Ostern eigentlich aufscheint. Und vielleicht ist es so ein Tag im Jahr, wo man auch mal Bilanz ziehen kann, sagen kann, wo ist mein Leben unösterlich? Wo ist das, was ich tue, keine Antwort auf die Frage, dass ich in dieser Wirklichkeit leben möchte, an die ich ja sonst glaube und die ich auch intellektuell oder in einem Gespräch verteidigen würde? Wo stehe ich eigentlich selbst hinter dem zurück und hänge eher der Angst an und weniger der Welt, die Gott mir eröffnet? Und wenn ich da ehrlich bin mit mir selbst, und das ist mir bei den Vorbereitungen dann schon aufgegangen jetzt zu diesem Gespräch, dann gibt's ganz viel. Und zwar nicht, weißt du, so diese ganz großen Dinge, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt mal wirklich ganz anders machen, sondern mir fallen tausend kleine Dinge auf, wo ich mich durch Bequemlichkeit, durch Gewohnheiten einfach in etwas hineinbegeben habe, das so ganz und gar nicht österlich ist. Also, dass ich mich an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt habe, den ich aufrechterhalten will, den ich genieße und den ich auch manchmal für selbstverständlich nehme, dass ich Sorgen anderer manchmal nicht wirklich an mich heranlasse, sondern denke, ja, aber wir bezahlen ja Steuern, es soll die Politik mal eine gute Lösung finden, dass ich handeln, dass ich selbst moralisch nicht vertreten könnte, zum Beispiel in Bezug auf CO2-Emissionen etc., dann so rechtfertige, dass ich sage, ja, aber da müsste halt die Politik mal erst einen vernünftigen Rahmen schaffen etc. Das sind alles kleine Dinge, die jedes für sich genommen machen mich nicht zu einem Straftäter, machen mich nicht zu einer moralisch verwerflichen Person, aber sie sind quasi wie Abzweigungen von einem Leben, das aus dieser Hoffnung und auch irgendwo aus einer Radikalität, die sich mit dieser Hoffnung verbindet, lebt.
Ja, Ja, kann ich viel mit anfangen und kann, sehe ich in meinem Leben auch reflektiert, also so diese überhaupt. Bei mir ist vielleicht eher die Gefahr, wenn wir sagen, Ostern ist eigentlich ein Widerspruch gegen die Wirklichkeit dieser Welt und ist eigentlich ein Stachel, der uns daran erinnert, es ist nicht so, wie es sein sollte und wir sind berufen, dieses Vaterunser-Gebet, diese Bitte nach dem Reich Gottes und dem Willen Gottes auf dieser Erde zu beten und zu leben, dass ich dann doch immer wieder in Gefahr stehe, mich irgendwie damit abzufinden, dass es so ist oder zynisch zu werden oder dann dieses Spiel innerlich so mitzuspielen. Weißt du, ich habe das gemerkt jetzt, als Douglas Williams, dieser amerikanische neokalvinistische Hardliner, der ja von Pete Hegseth ins Pentagon eingeladen wurde und so weiter und der wirklich eine absolut menschenverachtende Vision des Christentums verfolgt und der hat ja dann gebetet für diesen texanischen Kandidaten James Tyler Rico, dass Gott ihn umbringt, so quasi. Er hat für seinen Tod gebetet und so. Und dann hat dieser, wie heißt er, Talia Rico oder so, ist egal, der hat jedenfalls dann geantwortet und gesagt, öffentlich, also er hat auf einer ganz anderen Ebene einfach reagiert und gesagt, ich liebe dich trotzdem, auch wenn du für meinen Tod betest. Du kriegst mich nicht dazu, dich so zu verachten, dass ich dir im Gegenzug den Tod wünsche. Und das fand ich eigentlich eine, man könnte jetzt wieder sagen, eine österliche Reaktionsweise. Und dass mich das dann so trifft oder so aufwühlt, zeigt mir, dass ich eben nicht in dieser Logik gedacht habe, sondern mir irgendwie so gewünscht hätte, er hätte ihn jetzt rhetorisch irgendwie einfach in die Pfanne gehauen oder so, ja. hat er aber nicht gemacht, sondern das war für mich eine Antwort auf einem ganz anderen Level. Er hat sich nicht von dieser Gewaltrhetorik und diesen Todeswünschen auf eine vorösterliche Logik herunterziehen lassen.
Ja, quasi. Ja, ich finde das eh wahnsinnig beeindruckend, wenn das Menschen gelingt, in solchen Situationen bei dem zu bleiben, was sie wirklich hoffen und wirklich glauben und sich nicht von Wut und Hass einnehmen zu lassen. Und wie entlarvend das aber dann auch ist für all diejenigen, die in einem System leben, das von Angst und Gewalt angetrieben wird. Ja. Also ich will jetzt nicht das ganze Fass wieder aufmachen, aber wenn du dich an die Trauerfeier erinnerst für Charlie Kirk, da war ja ganz vieles dabei, was furchtbar ist und was wir wirklich sagen müssen, das ist Blasphemie pur.
Ja.
Aber es gab diesen Moment, wo Kirks Witwe gesagt hat, dass sie dem Attentäter vergibt. Mhm. Und danach kam ja Trump und hat gesagt, er liebe seine Feinde nicht, er hasse sie.
Ja, genau.
Und ich fand das so entlarvend. Und ich fand es wirklich den schwächsten Moment, den ich von ihm rhetorisch gesehen habe. Und ich habe wirklich vieles schon gesehen, wo er strauchelt, wo er den Faden verliert etc. Aber das war so demaskierend.
Ja, absolut.
Und ich glaube, dass das eine ungeheure Kraft hat, ganz egal, ob man sonst irgendetwas mit dieser Witwe teilt oder gleich sieht, hat es eine Megakraft, dann auf der anderen Seite bei Trump zu sehen, was ist denn eigentlich die Alternative zu dieser Verheißung, die wir an Ostern haben?
Ja.
Was ist eigentlich die Alternative zur Feindesliebe? Und wenn man das spürt, dann kommt sogar in diesem ganzen Negativen nochmal sowas wie ein Osterruf hervor, der dich fragt, möchtest du wirklich in dieser Logik, möchtest du wirklich in diesem System, möchtest du wirklich unter dieser Ordnung leben?
Ja.
Und das Ganze geschieht, ohne dass die Witwe den Präsidenten angegriffen hätte.
Ja, ja.
Es geschieht, ohne dass der texanische Politiker zurückschießt. Es geschieht einfach in dem, dass sie für etwas stehen in dieser Situation, was wahrer ist und größer ist als das, was wir uns schon lange als Alltag und als Ziel der Politik und dieser Wirklichkeit dran gewöhnt haben.
Ja, das ist eine spannende Beobachtung, dass quasi von diesen alternativen Reaktionen her dann die Logik des alten Systems, die Logik der Verachtung und der Vergeltung und der Überwältigung des anderen, das kommt alles dann auch so erbärmlich kleingeistig und auch bemitleidenswert eigentlich rüber. Also es ist ja nicht so, zumindest in meiner Wahrnehmung habe ich nicht das Gefühl gehabt, ja, Trump hat jetzt hier Stärke bewiesen und so. Im Gegenteil, das war so ein bärmlich kleingeistiger Moment, wo man merkt, einer hat es noch in einer Trauerfeier nötig, seinen Feinden das Schlechteste zu wünschen und ist einfach ein derart in sich selbst gefangener Mensch, dass er nicht einmal in diesem Moment, nicht einmal mit dieser Steilvorlage einer Frau, die ihren Mann verloren hat und dem Attentäter öffentlich vergibt, nicht einmal in dieser Schneise kann er sich durchringen zu ein bisschen mehr Großzügigkeit. Er muss den Raum gerade wieder einziehen. Genau.
Oder, und das ist dann für mich manchmal wirklich das, was ich jetzt theologisch am ehesten, weißt du, mit dem Bild des Heiligen Geistes, der aufdeckt, der auch entlarvt, beschreiben würde. Das ist dann gar nicht das theologische Proseminar braucht, wo man das zerlegt, und gar nicht die geschliffene große Rede, sondern dass in diesem Moment selbst etwas an Deutlichkeit gewinnt und klar wird, wo man sagt, ja, wer Ohren hat zu hören, oder?
Ja, genau. Willst du, es ist irgendwie, wenn man irgendwie noch halbwegs menschliche Intuitionen übrig hat, dann muss man sagen, ich will doch Team Tallarico sein und nicht Team Douglas Wilson. Ich will doch nicht einer sein, der für den Tod anderer betet oder der sich rühmt, seine Gegner zu hassen, sondern es ist, wenn man die Alternativen so scharf vor sich hat, merkt man, wie überlegen eigentlich dieser Osterweg ist.
Genau, oder? Und deswegen ist dieses Ostern so wichtig, weil wir wirklich in einer Zeit leben, wo das rechte Gedankengut, das nationalistische Gedankengut so viele Grenzen überschritten hat. Also weißt du, es wird irgendwann eine Zeit nach Trump geben, das wird's geben, aber diese Zeit wird eben eine Zeit nach Trump sein. Wir werden uns an Dinge gewöhnt haben, die noch vor 20 Jahren absolut undenkbar gewesen wären, dass die passieren können, dass jemand sowas öffentlich sagt und das politisch überlebt. Und da, glaube ich, wäre das Christentum und seine Hoffnung verschwendet, wenn es quasi innerhalb dieser seltsamen Bubble, die wir eingerichtet haben, Grenzen ziehen würde und sagen würde, was ein bisschen besser und was ein bisschen schlechter ist von dem, was jetzt passiert, sondern kann eigentlich seine Kraft nur haben im radikalen Kontrast gegen all dieses.
Ja, ja.
Yo, Manu, du und ich, wir haben das Thema dieses Mal gemeinsam gebracht. Ein Amen brauchen wir vielleicht gar nicht, sondern verweisen einfach auf den wunderschönen Text des Unser Vater Gebets. Vielleicht habt ihr über die Feiertage mal Zeit, den neu zu lesen und mitzubeten. Und vielleicht lasst ihr euch anstecken von dieser Hoffnung oder seid sowieso schon drin, so oder so. Führt euch Gott, und schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid.
Ja, eine wunderbare Zeit über Ostern. Von mir aus gerne mit Schokoladenhasen und Ostereiersuche und was auch immer. Aber wenn irgendwie möglich, auch noch mit einem Stück Auferstehungskraft und kreativem Geist für Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht in Betracht gezogen haben. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Revlab.